wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Charles Darwin, der Vater der Evolutionstheorie, tat es. Gregor Mendel, der Vater der Vererbungslehre, tat es. Und nun wollen es die sogenannten Systembiologen tun. Die Wissenschaft des Lebens, die Biologie, unter ein neues Paradigma stellen. Eine Art Ganzheitlichkeitsparadigma. Statt einzelner Gene hat die Systembiologie das große Ganze im Blick. Alles hängt mit allem zusammen. Das Leben als ungeheuer kompliziertes Netzwerk von Tausenden, Hunderttausenden und mehr Einzelteilen. Um es zu verstehen, benutzt die Systembiologie Mathematik. Mit Zahlen wollen die Systembiologen also das Leben fassbar machen und so die Genforschung als Hoffnungsträgerin für neue Erkenntnisse, aber auch für neue Medikamente ablösen. Doch lässt sich das Leben in mathematische Formeln gießen? Lässt es sich berechnen? Hier ist Kontext mit Odette Frey. Wer wissen möchte, was Systembiologie genau ist, kommt nicht darum herum, Rudi Ebersold in seinem Labor an der ETH auf dem Zürcher Hünkerberg zu besuchen. Der großgewachsene Biologe mit grauem Schnauz leitete lang das oberste wissenschaftliche Gremium der Schweizer Systembiologie, den wissenschaftlichen Ausschuss der Forschungsinitiative SystemsX.ch. SystemsX.ch ist eine Art Umerziehungsprogramm für Schweizer Biologen und Biologinnen, das bis 2016 die enorme Summe von 450 Millionen Franken verschlungen haben wird. Es ist damit die größte Forschungsinitiative, welche die Schweiz je unternommen hat.
Die Grundannahme von dieser Initiative war, dass es notwendig und nützlich für die Schweiz wäre, wenn die schweizerischen Biologieforscher die Möglichkeit hätten, sich mit diesem systembiologischen Ansatz zu befassen, damit sie gerüstet sind für die Untersuchung von diesen komplexen Systemen.
Die 450 Millionen Franken von Bund, Kantonen und anderen Geldgebern sollen sicherstellen, dass die Schweiz den Anschluss in der Biologie nicht verpasst. Dass sie diesmal, anders als bei der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts, dass sie diesmal in der globalen Forschungsliga ganz vorne mitspielt. Von der Systembiologie verspricht man sich in der Schweiz viel. Doch was ist Systembiologie?
Systembiologie ist ein Forschungsansatz, ist nicht ein Forschungsgebiet wie zum Beispiel die Neurobiologie. Und es befasst sich im Wesentlichen mit der Frage, wie können komplexe biologische Prozesse gesamtheitlich untersucht werden?
Gesamtheitlich ist das Stichwort. Der Systembiologe versucht, alles, was sich in einer Zelle oder einem Körper abspielt, im Blick zu haben. Ganz anders als sein Vorgänger, der Molekularbiologe, der die Biologie in den letzten Jahrzehnten dominierte und dem die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts gelang. Der Molekularbiologe neige zum Tunnelblick, sagt Rudi Ebersold.
In der klassischen molekularbiologischen Gesichtsweise versucht man zum Beispiel im Zusammenhang mit Krankheiten ein Gen oder ein Protein zu finden, das man für diese Krankheit verantwortlich macht. Also im Prinzip versucht man, diese Prozesse auseinander zu dividieren in einzelne Komponenten, die Komponenten in großem Detail zu verstehen. Und die Idee war, dass man dann dieses Wissen zu einem Gesamtbild zusammenfügen könnte.
Das Leben als Puzzle. Das ist salopp gesagt die Sichtweise der herkömmlichen Molekularbiologie. Wer alle Einzelteile des Puzzles vor sich liegen hat, kann irgendwann einmal das ganze Bild zusammensetzen, kann verstehen, wie eine Krankheit entsteht. Doch das funktioniere nicht, sagen die Systembiologen.
Es hat sich jetzt eben gezeigt, dass es enorm schwierig ist, weil es ist nicht nur, weil das Verhalten von einem komplexen Prozess, wie zum Beispiel Metabolismus oder der Entstehung von einer Krebskrankheit in einer Zelle, ist eben nicht nur einfach zurückzuführen aufs Verständnis der einzelnen Moleküle, sondern auch ihre Verbindungen, wie sie sich miteinander in Verbindung setzen. Man könnte das auch Kontext nennen oder übertragen vielleicht in das soziale Netzwerk der Einzelmoleküle.
Ein soziales Netzwerk wie Facebook oder Twitter im Internet. Mit dieser Metapher beschreiben die Systembiologen ihren Blick auf das Leben. Was sie tatsächlich untersuchen, ist ein biochemisches Netzwerk. Wie eine ganze Kaskade von Enzymen Stoffe auf- und abbaut, wie Gene an- und abgeschaltet werden, wie Signale durch die Zelle wandern und wie all das miteinander zusammenhängt. Diese biochemischen Netzwerke sind nicht statisch. Alles Leben ist Veränderung. Von Minute zu Minute, von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr. Unser Körper passt sich an, verändert sich. Und weil das alles die Sache enorm kompliziert macht, erforschen die Systembiologen zurzeit meist noch sehr einfache Lebewesen. Zum Beispiel die Hefe, die nur aus einer einzigen Zelle besteht. Hefe ernährt sich von Zucker. Am liebsten von Glucose, sagt Rudi Ebersold.
Und wir können jetzt versuchen zu verstehen, wie wird der Metabolismus von dieser Zelle umgestellt oder wie passt sich diese Zelle an Bedingungen, wo eine reiche Glucose, also Zuckerquelle, aufgebraucht wird und die Zelle sich auf ein weniger bevorzugtes, aber vorhandenes Nahrungsmittel umstellen muss.
Die Forscher entziehen den Hefezellen in einem Experiment also ihr Lieblingsessen und bieten dafür etwas anderes an. Für die Hefe ändert sich damit eine wichtige Umweltbedingung und ihr Stoffwechsel, ihr Metabolismus, passt sich an. Diese Anpassung versuchen die Systembiologen zu simulieren. Sie errechnen sozusagen ein virtuelles Abbild, ein Modell der Hefe im Computer.
Dass wir also in einem Computer voraussagen können, wenn wir der Zelle Glucose wegnehmen, aber einen anderen Zucker zur Verfügung stellen, wie wird sich die Zelle verhalten und dass wir dann dieses vorausgesagte Verhalten mit den Messungen, die wir durchführen können, in Verbindung bringen können. Und wenn die Messung und die durch Simulation vorausgesagte Verhalten sich entsprechen, würden wir sagen, wir haben ein gutes Verständnis von diesem Prozess erreicht.
Verstanden ist die Hefezelle also dann, wenn ihr Abbild im Computer sich so verhält wie die echte Zelle, zum Beispiel gleich rasch wächst. Die virtuelle Hefe im Computer zeigt dabei, was sich im Innern der Zelle abspielt, welche Enzyme wie stark zu- oder abnehmen, wenn das Zuckerangebot sich ändert. Die Modelle der Systembiologie sind höchst komplex. Sie lassen sich nicht mit einem Stift zu Papier bringen oder im Kopf berechnen. Ohne Rechenleistung durch Computer würde es keine Systembiologie geben. Diese Art der Biologie ist eine durch und durch mathematische Biologie. Und damit ist sie in die Nähe der Physik gerückt. Systembiologie und Physik sind geistesverwandt.
Was eine Annäherung zur Denkweise von der Physik darstellt, ist, dass die Physik oft auch mit Modellen arbeitet und mit Simulationen. Also wir möchten nicht nur in der Systembiologie nicht nur beschreiben, wie sieht ein bestimmtes Gebilde aus, wie sieht ein System im Ruhestand aus. Wir möchten verstehen, wie es arbeitet, und dieses Verstehen bedingt, dass wir Simulationen vornehmen können und voraussagen können unter bestimmten Bedingungen, wie wird sich das System verhalten.
So wie die Physik etwa die Umlaufbahnen der Planeten um die Sonne genau berechnen kann, so will die Systembiologie die Abläufe in den Körperzellen, im Gehirn oder gar im ganzen Körper berechnen. Dabei interessieren sich die Systembiologen nicht nur für das Wo, Was und Wie, sondern auch für das Wie viel. Systembiologie ist eine Biologie, die zählt, eine quantitative Biologie. Einige Forscher versuchen bereits auch komplexere Organismen als die Hefe durchzurechnen, nämlich den Menschen.
Okay, Andras, everything fine?
Yeah, everything's fine.
Okay, we're gonna start the next run. Just follow the instructions.
Okay.
Ein Freitagmorgen im Universitätsspital Zürich, erstes Untergeschoss. Wir stehen im Kontrollraum eines Magnetresonanztomographen, eines sogenannten fMRI, der die Hirnaktivität misst. Das vermessene Gehirn gehört Andros Horvath, einem Medizinstudenten, der heute als Versuchsperson im Tomographen liegt. Mit diesem Tomographen arbeitet für gewöhnlich der Forscher Klaas Enno Stephan, den ich an diesem Tag hier zum Interview treffe. Ich möchte mehr erfahren über seine Forschung, die von SystemsX.ch, also von der schweizweiten Großinitiative in Systembiologie, gefördert wird. Klaus-Enno Stephan ist Mediziner und Neuroinformatiker am gemeinsamen Institut für biomedizinische Technik der ETH und der Universität Zürich.
Wir versuchen, mathematische Modelle von Hirnfunktionen zu bauen. Und wir haben das Ziel, diese Modelle für praktische Anwendungen nutzbar zu machen. Und diese praktische Anwendung betrifft die Medizin, insbesondere die Psychiatrie.
Die Psychiatrie verstehe viele Krankheiten des Geistes noch immer sehr schlecht. Diagnose und Behandlung, etwa von Patienten mit einer Schizophrenie oder mit einer Depression, beruhten zu einem großen Teil auf ärztlicher Intuition.
Und wenn Sie psychiatrische Behandlungsprozesse erleben, dann ist das ein Tasten und Suchen, häufig über einen längeren Zeitraum, wo man nicht vorhersagen kann, wie ein Patient behandelt werden sollte. Das ist für den Patient außerordentlich frustrierend und häufig auch sehr leidvoll, weil über einen längeren Zeitraum nicht die richtige Therapie gefunden wird. Es ist häufig mit Nebenwirkungen befrachtet. Es ist für den Arzt oder die Ärztin frustrierend und es ist für die Angehörigen eine große Belastung.
Die Krankheitsdiagnosen in der Psychiatrie sind ungenau. Viele, vermutlich sehr unterschiedliche Krankheiten, werden in einen Topf geworfen und mit demselben Etikett versehen.
Das, was wir heute als Depression, als Schizophrenie, als Zwang, als Autismus etc. beschreiben, ist möglicherweise und ich würde sagen wahrscheinlicherweise nicht eine Erkrankung. Es ist ein Symptom, ein Symptomenkreis, der aus ganz unterschiedlichen Krankheitsprozessen resultieren kann.
Für die Diagnostik von psychiatrischen Störungen bedeutet das,
jemand wird zum Beispiel schizophren genannt, wenn er bestimmte Symptome, wie zum Beispiel Wahnvorstellungen, Halluzinationen, formale Denkstörungen etc. über einen bestimmten Zeitraum aufweist. Über die Ursachen wird in diesen diagnostischen Klassifikationen keinerlei Aussage gemacht.
Der Grund ist, man kennt die Ursachen nicht. Man weiß nicht, warum jemand an Schizophrenie erkrankt und jemand anders nicht. Daran hat auch die aktuelle Genforschung nichts geändert. Zwar wurden in den letzten Jahren viele Gene gefunden, die bei Schizophrenie-Patienten verändert sind. Doch die Entstehung der Krankheit kann nicht aufgrund der veränderten Gene erklärt werden. Die Hoffnung auf einen Gentest, der eine zielgerichtetere Diagnostik und Behandlung ermöglichen würde und mit dessen Hilfe man vielleicht sogar den Ausbruch der Krankheit verhindern könnte, die hat sich als trügerisch herausgestellt.
Das eine Problem ist, dass für jede Erkrankung viele Gene existieren, von denen ein jedes ein kleines bisschen Risikosteigerung bewirkt. Aber keines allein ist prädiktiv, ob die Erkrankung ausbricht. Aber das größere Problem ist noch, dass viele, vielleicht sogar alle dieser Gene, das wissen wir noch nicht, stark mit Umweltfaktoren interagieren. Das heißt zum Beispiel, ein bestimmtes Gen, von dem wir statistisch wissen, dass es eine Risikosteigerung für eine Erkrankung bewirkt, kann in der Art und Weise, wie es sich auswirkt, davon abhängen, welchen Umwelteinflüssen man ausgesetzt ist, ob man bestimmte Infektionen erlitten hat, wie man sich ernährt, ob man bestimmte hormonelle Zustände erlebt hat, die zum Beispiel durch äußeren Stress ausgelöst werden. All diese Faktoren, die auf uns einwirken und die schwer zu quantifizieren sind über das Leben eines Individuums, verändern die Art und Weise, wie das Genom sich funktionell auswirkt.
Es besteht kein Zweifel daran, dass eine Krankheit wie Schizophrenie aus dem Zusammenspiel von vielen Genen und Umwelteinflüssen entsteht. Doch dieses Zusammenspiel ist kaum zu verstehen. Die Euphorie der Genforscher ist der Ernüchterung gewichen. Nun wollen die Systembiologen in die Bresche springen. Klaus-Enno Stephan nutzt einen systembiologischen Forschungsansatz. Dazu setzt er Hirnscanner wie den fMRI-Magnetresonanztomographen oder die Elektroenzephalographie ein. Beide Methoden messen die Aktivität im Gehirn.
Wir versuchen, ein Abbild des Funktionszustands des Hirns in Hier und Jetzt zu bekommen. Wir messen aktuell, so wie das Hirn jetzt ist, wie es quasi herangereift ist, über all die Jahrzehnte und Umwelteinflüsse und Gen-Umweltinteraktionen. Wir messen seinen aktuellen Funktionszustand und versuchen dann mithilfe mathematischer Modelle zurückzurechnen auf die aktuell vorhandenen neuronalen Mechanismen, die einen Krankheitsprozess ausgelöst haben. Das ist unser Herangehen.
Die mathematischen Modelle sind also eine Art Mikroskop, das den Blick freigibt auf die Nervenzellen im Gehirn und darauf, welche Vorgänge in diesen Nervenzellen die Krankheit verursachen. Noch viel mehr als bei der Hefezelle, die in einer Zuckerlösung schwimmt und von der wir vorher schon gehört haben, sind diese mathematischen Modelle so komplex, dass man sie nicht einfach im Kopf berechnen kann. Es braucht die geballte Rechenkraft von Computern. Einiges können Klaas Enno-Stefan und seine Kollegen mit Hilfe ihrer mathematischen Mikroskope schon recht gut erkennen. Bei Schizophrenie-Patienten konnte der Zürcher Mediziner mit Hilfe der Hirnaktivität bereits sehen, dass Schizophrenie nicht gleich Schizophrenie ist, sondern dass es verschiedene Untergruppen der Krankheit gibt.
Es gibt manchmal das Vorurteil, dass wir hier versuchen, psychiatrische Diagnostik zu ersetzen durch nackte Zahlen, durch kalte Mathematik. Und das ist absolut nicht das Ziel. Genauso wenig wie der Bluttest in der inneren Medizin die klinische Beurteilung in der Gesamtsicht ersetzt und nicht die klinische Untersuchung und die Anamnese und so weiter ersetzen kann, sondern nur ergänzt. Genauso werden unsere Verfahren, wenn sie denn erfolgreich sind, das diagnostische Vorgehen in der Psychiatrie und die therapeutischen Entscheidungen ergänzen, aber nicht allein determinieren.
Noch ist das Zukunftsmusik.
Die große Herausforderung für die nächsten Jahre wird sein, zu zeigen, dass diese so gewonnenen Beschreibungen der neuronalen Systeme sich auch klinisch einsetzen lassen.
Also, dass die mathematischen Modelle auch wirklich die Behandlung der Patienten verbessern. Kurz, dass die Modelle die Wirklichkeit gut genug abbilden.
Modelle können mathematisch noch so schön sein. Ein Modell ist immer eine bewusste Vereinfachung der Welt. Das ist der Sinn eines Modells, die Welt radikal zu vereinfachen, damit man die entscheidenden Mechanismen, die entscheidenden Prinzipien klarer hervortreten sieht. Genauso wie die Karikatur eines Menschen die entscheidenden Wesenszüge hervorhebt. Es gibt einen berühmten Satz eines Statistikers, Box, der sagte, "All models are wrong, but some are useful."
Also alle Modelle sind falsch, aber einige sind nützlich. Nützliche Modelle benutzen etwa auch Meteorologen für die Wetterprognosen. Ihre Modelle zeigen nicht, wie sich jedes einzelne Luftmolekül in der Atmosphäre verhält. Sie sind also nicht eine genaue Abbildung der Realität, sondern eine Vereinfachung. Quasi eine Karikatur, wie Klaas Enno-Stefan es nennt. Und doch zeigen die Modelle der Meteorologen recht genau, wie das Wetter sich entwickelt. Meistens jedenfalls. Die Art und Weise, wie Systembiologen ihre Modelle entwickeln, die hat ihnen auch Kritik eingetragen. Ein renommierter Kritiker ist der heute 84-jährige britische Nobelpreisträger und Molekularbiologe Sydney Brenner. Die Systembiologie, sagt Brenner, lasse sich durch neue Technologien statt durch neue Ideen leiten. Entstanden sei sie nur deshalb, weil neue Labormethoden entwickelt wurden, die enorm viele Daten generieren. Die Systembiologie befreie die Forscher quasi vom Nachdenken.
It claims to release people from thinking, basically. You don't have to think, you just make an array and get a lot of numbers. And then you do cluster analysis, you see.
Systembiologen würden einfach Daten sammeln und dann statistisch auswerten, ohne eine Vorstellung davon zu haben, was sie eigentlich suchen, sagte Sydney Brenner in diesem Interview, das er der Wissenschaftshistorikerin Soraya de Chadarevian vor einiger Zeit gab. Für die Zukunft der Biologie sieht der altehrwürdige Wissenschaftler schwarz.
The whole thing has changed so rapidly. 5 years, it's all gone. Nobody knows how to do an experiment anymore. Nobody understands what proof is in biology. How do you prove something?
Die Biologie ändere sich rasant. In 5 Jahren werde die frühere Art, Biologie zu betreiben, verschwunden sein. Schon heute würden die Studierenden nicht mehr richtig verstehen, wie man Experimente durchführe, um Ideen zu testen. Die Systembiologie verändere außerdem die Struktur der Wissenschaftslandschaft. Die Forschergruppen würden immer größer.
There's the rise of bigger groups into this industrial structure. And I think that's been the big thing. And I think it's very interesting to look at the psychology of this.
Statt kleine, kreative Forscherteams sieht Sydney Brenner eine Art Forschungsindustrie am Werk. Vernetzte Großgruppen, die in noch größeren Konsortien zusammenarbeiten. Forschen am Fließband sozusagen. Das würde die Psychologie des Fachs völlig verändern. Halb selbstironisch beschreibt sich der Kritiker als eine Stimme aus einem anderen Jahrhundert.
I really feel that I'm getting quite sort of is a voice from another century.
Doch das hindert ihn nicht daran, heftig zu sticheln. Die Systembiologie sei eigentlich gar keine Wissenschaft, hält er fest und bringt damit die Interviewerin Soraya de Chadarevian zum Lachen.
Systems biology isn't science.
Systems biology is not science. No, you
right.
Come on, it's right.
Okay, it's science. So we can forget about the claims of systems biology because I think they can't be achieved. And if you say we have to study the system, we agree with this. We used to call it physiology.
Natürlich müsse man das System als Ganzes studieren. Da habe die Systembiologie recht. Aber das habe die Biologie schon immer gemacht. Man nannte es einfach anders. Physiologie. Ist die Systembiologie also gar nicht so neu, wie sie tut? Ist Systembiologie vielleicht einfach ein neues Label, mit dem Forscher an neue Geldtöpfe kommen wollen? Mit diesem Verdacht wird die Systembiologie immer wieder konfrontiert. Und tatsächlich ist es schwierig zu sagen, wo wirklich ein Sprung stattfindet und ein Wissenschaftszweig mit etwas völlig Neuem beginnt. Für den Wissenschaftsphilosophen Marcel Weber von der Universität Genf ist die Systembiologie in erster Linie eine Weiterentwicklung von bestehenden Ansätzen.
Wenn ich mir anschaue, was so unter dem Namen Systembiologie gemacht wird, dann stelle ich fest, dass zum einen bestimmte Lösungsansätze aus der Molekularbiologie im Prinzip weiterverwendet werden. Also die Systembiologie nimmt Proteine, Gene und solche Organisationseinheiten, biologische Organisationseinheiten in den Blick. Das ist ja nichts Neues. Was sie unterscheidet von der klassischen, jetzt beispielsweise Molekularbiologie, scheint darin zu liegen, dass sie eine sehr viel größere Zahl von solchen Bestandteilen gleichzeitig in den Blick nehmen kann, wo früher vielleicht ein paar Dutzend Proteinmoleküle untersucht wurden, sind es jetzt plötzlich Hunderte oder sogar Tausende. Das ist nicht grundsätzlich eine begriffliche Neuheit, es ist einfach eine größere Komplexität, die hier untersucht werden kann.
Und dazu braucht es eben die Mathematik, was bei der Molekularbiologie oder der Physiologie bisher nicht der Fall war. Der Einzug der Mathematik und des Computers in die Biologie wirft für Marcel Weber eine grundsätzliche Frage auf.
Welche Art des Verstehens überhaupt durch diese Art von Wissenschaft noch erzeugt wird? Also wird unser Verstehen von Naturprozessen durch diese Art der Forschung noch auf die gleiche Weise vorwärtsgebracht wie durch die klassischen Methoden mit ihren sehr übersichtlichen Mechanismen? Das finde ich im Moment eine spannende Frage.
Wie viel verstehen wir tatsächlich von den Vorgängen in den Zellen, wenn wir sie ohne Computerunterstützung nicht mehr nachvollziehen können?
Ich denke, dass es eine andere Erklärungsweise ist, eine andere Art des Verstehens, die durch solche mathematischen Modelle erzeugt werden oder durch Computersimulationen. Es scheint mir eine abstraktere Art, eine abstraktere Erklärungsweise zu sein, die aber in der Physik oder auch in anderen Naturwissenschaften, der Chemie beispielsweise, schon längst praktiziert wird.
Die Mathematisierung ist so gesehen ein logischer Schritt in der Entwicklungsgeschichte einer Naturwissenschaft.
Es liegt grundsätzlich daran, dass derart komplexe Prozesse gar nicht mehr durch den menschlichen Verstand durchschaut werden können. Und das gilt für den Laien ebenso wie für den Wissenschaftler.
Ob man die Systembiologie nun wirklich als neues Paradigma der Biologie bezeichnen will, sei dahingestellt. Nach strengen wissenschaftsphilosophischen Gesichtspunkten ist sie es wohl nicht, weil sie in erster Linie schon Bestehendes zusammenführt. Und doch bringt sie viel Neues in die Biologie ein, etwa den Umgang mit riesigen Datenmengen. Um diese Daten über Gene und Eiweiße zu gewinnen, war eine technische Revolution nötig, die Mitte der 90er Jahre ihren Anfang nahm, etwa mit immer leistungsfähigeren DNA-Sequenziergeräten. So gesehen hat der Kritiker Sidney Brenner recht, wenn er sagt, die Systembiologie sei technologiegesteuert. Doch Rudi Ebersold von der ETH Zürich, der sich für die Systembiologie hierzulande stark macht und dem Ansatz zum Durchbruch verhelfen will, er sagt, die Schlussfolgerung, die Sidney Brenner aus der Rolle der Technik zieht, sei heute zumindest nicht mehr gültig.
Ich glaube, dass das ganz in der frühen Zeit von der Systembiologie vielleicht der Fall war, dass die Technologie um die Datengeneration viel weiter fortgeschritten war als die Möglichkeit, die Daten zu interpretieren. In dem heutigen, modernen oder zeitgemäßen systembiologischen Forschung glaube ich, dass das sehr selten der Fall ist, dass einfach blindlings Messungen gemacht werden.
Die Systembiologie hat ihren Platz heute in der Schweiz gefunden. auch und vermutlich vor allem durch die große Schweizer Forschungsinitiative systemsx.ch. Diese Initiative begann vor gut 5 Jahren, initiiert von der ETH Zürich und von Basler Forschungslobbyisten, die sich von der Systembiologie auch eine enge Zusammenarbeit mit der hiesigen Pharmaindustrie versprechen. Andere Länder setzen ebenfalls auf Systembiologie, allen voran die USA und Japan. Aber auch Deutschland und Großbritannien fördern den Ansatz mit viel Geld. Die Schweizer Initiative systemsx.ch, die läuft 2016 aus.
Wir werden uns dann also finden in einer Situation, wo durch SystemsX und andere natürlich Maßnahmen eine relativ große Anzahl von systembiologieorientierten Forschern in der Schweiz bestehen. Und wir hoffen, dass diese Ansatzweise quasi zum Mainstream wird und auf verschiedene Forschungsgebiete angewendet wird.
Wird die Systembiologie Mainstream, braucht es vielleicht das Etikett Systembiologie eines Tages nicht mehr. Denn dann ist alle Biologie Systembiologie. Sie hörten eine Kontextsendung von Odette Frey über die Systembiologie. Ein neuer Ansatz in der Biologie, der das Leben mit Hilfe von Mathematik besser verstehen will.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.